Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 5. Juni 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der Friseurunternehmer und Jurist Herbert Kötter. Ja, willkommen zur 31. Folge des Nun mal deutlich Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe schon ein wenig Respekt vor dieser Podcastaufnahme. Das muss ich wirklich zugeben. Ich habe Respekt deswegen, weil ich vorhin noch mal auf der Homepage war, nunmaldeutlich.de. Und da steht ja, dass dieser Podcast inspirieren möchte mit Gedankenspielen und mit Ideen. Und ehrlich gesagt, dass ich das heute einhalten werde, davor habe ich gar keine Sorge, denn es hat sich so viel getan. Ich habe heute einen großartigen Gast. Ihr werdet genug Ideen und Gedankenspiele in diesem Podcast erfahren. Da bin ich mir sehr sicher. Aber auf der Homepage steht auch, dass dieser Podcast von mir sehr persönlich moderiert wird und dass ich möglichst immer authentisch sein möchte zu meinen Hörerinnen und Hörern. Und das war ich in den letzten 30 Folgen und das werde ich heute auch sein. Aber diese Authentizität, heißt das so? Dieses authentisch sein, das fällt mir heute zugegeben ein bisschen schwerer, weil ich sitze nicht mit der größten Euphorie heute vor dem Mikrofon. Das ist nicht, weil ich keinen Bock habe heute auf diese Podcast-Folge. Doch, ich habe richtig Bock auf diese Podcast-Folge. Aber ich spüre richtig, ich fühle mich leer zurzeit. Ich fühle mich leer. Wisst ihr, die Corona-Pandemie, das wird immer wieder gesagt, das ist wie ein Marathonlauf. Ja, startet mit der Lockdown-Phase und wann sie enden wird, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr, wir wissen es noch nicht. Es ist ein Marathonlauf und wir haben noch super viel Kilometer vor uns. Das wissen wir alle. Aber ich habe das Gefühl, ich musste diesen Marathonlauf mit einem Sprint beginnen. Ja, da war erst der Lockdown, dann war da die Sorge um das Unternehmen und die 100.000 Gespräche, die man geführt hat. Wie wird das wohl alles werden? Dann irgendwann Mitte April oder Ende April hörten wir, am 4. Mai geht's wieder los. Dann musste man weiter sprinten, weil dann ging es los, sich vorzubereiten auf den 4. Mai. Und da war unglaublich viel zu tun. Dann ist da dieser 4. Mai und dann sind die Salons wieder geöffnet und dann gab's da ja zum Glück diese große Kundennachfrage und da mussten wir auch wieder alle voll weiterarbeiten und natürlich bin ich dankbar über so viel Kundennachfrage und so viel positives Feedback von Kunden, das wir bekommen haben. Und extrem dankbar bin ich natürlich, wie professionell unsere Mitarbeiter diesen 4. Mai und diese ersten Wochen angenommen haben. Was für eine positive Stimmung in den Friseursalons ist, in den Teams ist. Ja, wie mit wie viel Fröhlichkeit und mit wie viel Herzblut und Leidenschaft gearbeitet wird in den Salons. Das ist eine ganz große Freude. Aber es ist halt auch wirklich viel zu tun. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber zur Ehrlichkeit gehört auch, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Reklamationen in einem einzigen Monat wie im Mai 2020. Natürlich waren ganz viele Kunden happy und zufrieden bei uns und sind glücklich rausgegangen. Aber es gab da, also die waren ja nicht alle nur euphorisch. Es gab auch die ein oder andere Kundin, die unzufrieden war und wo man dann auch immer im Einzelfall gucken musste, lag es jetzt wirklich an unserer fachlichen Leistung? Ja, lag es ein paar Mal. Oder lag es aber auch an der Kundin selbst, die vielleicht genervt war im Unterbewusstsein von dem, wie so ein Friseurbesuch war und dass sich das alles ganz anders vorgestellt hat. Und ehrlich gesagt, ja, würde ich sagen, das trifft auch auf ein paar Reklamationen zu. Und als Chef hast du leider dich ja auch immer mit diesen ganzen Dingen auch zu beschäftigen. Gehört ja auch zur Arbeitsplatzbeschreibung dazu. Und deswegen, ich fand dieser Mai, der hat tierisch viel Körner gekostet. Auf der einen Seite, weil halt so viel los war. Auf der anderen Seite, weil man aber auch dann diese Reklamation hatte und dann wiederum auch unternehmerisch gefordert war. Jetzt gibt es den neuen Beschluss der Bundesregierung zur Ankurbelung der Konjunktur. Der muss jetzt auch wieder irgendwie umgesetzt werden. Was ist gut daran, was ist schlecht? Darüber spreche ich ja auch mit meinem Gast Herbert Kötter. Aber ich will damit nur sagen, die Aufgaben bleiben ja nicht liegen. Ja, es ist immer wieder was zu tun. Und ich spüre so bei mir, boah, das kostet jetzt echt Körner. Und da fühle ich mich nicht immer so voller 100% Energie. Auch in diesem Moment, wo ich jetzt ins Mikrofon spreche. Und das gehört halt auch zur Authentizität dazu. Ich hoffe, ich habe damit nicht jetzt die meisten Hörerinnen und Hörer erschreckt. Ja, ihr seid alle voller 100% Motivation und sagt, was ist das denn hier für ein Start in diese neue Podcast-Folge, wenn der Moderator sagt, er fühlt sich leer. Das passt jetzt ja gar nicht. Kann sein, dass euch das nervt. Aber es kann auch sein, dass es jetzt den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin jetzt gibt, die sagt, endlich sagt es mal einer, ich fühle mich nämlich auch kaputt, ich bin auch leer. Diese Zeit kostet momentan unglaublich viel Kraft und Energie. Ja, und um uns herum, wenn wir in die sozialen Medien gucken, dann sehen wir immer nur alles super, alles klasse. Und nee, ja, es ist ganz vieles ganz toll, ich will hier auch gar nicht weinen. Aber es ist auch echt eine anstrengende Zeit. Meine Fresse nochmal. So, und nun genug gejammert. Jetzt lasst uns bitte gemeinsam mal zurückblicken auf die 23. Kalenderwoche 2020. Okay, ich gebe zu, einen Solo-Wochenrückblick in dieser Podcast-Folge macht ja irgendwie wenig Sinn, denn es gab da dieses eine ganz große Thema, das uns in der 23. Kalenderwoche beschäftigt hat und uns in den nächsten Wochen weiterhin beschäftigen wird. Und das ist natürlich das neue Konjunkturprogramm. Das sind die Beschlüsse der Bundesregierung. Aber darüber spreche ich ja jetzt gleich mit meinem Gast Herbert Kötter. Das brauche ich doch jetzt nicht solo auch noch machen. Also nutze ich die Gelegenheit und möchte euch mal einen Lesetipp geben. Und zwar ist auf dem Friseurportal fmfm.de, kennt ihr ja alle, ein Artikel erschienen, ein Gespräch, ein Interview erschienen mit einem meiner letzten Podcast-Gäste, mit Michael Jung aus Hamburg. Und dort spricht er über die Corona-Business-Achterbahn. Ich empfinde diesen Artikel extrem lesenswert und lege ihn euch wirklich ans Herz. Und ihr kennt es natürlich, ich packe den Link dazu hier in die Shownotes. Typen wie Herbert Kötter gibt es in unserer Friseurbranche wirklich nur sehr selten. Da ist alleine schon seine berufliche Prägung. Er ist studierter Jurist, er ist Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Arbeitsrecht, aber hat in seinem gesamten Berufsleben immer wieder entweder in oder für die Friseurbranche gearbeitet. In erster Ehe war auch verheiratet mit einer sehr erfolgreichen, sehr engagierten Friseurin. Und er kennt also unseren Berufs- und unsere Berufswelt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und er hat für diesen Friseurberuf wirklich eine große Leidenschaft entwickelt. Seit 1. Januar 2014 ist er auch alleiniger Geschäftsführer bei Dietzcoiffeur. Dietzcoiffeur ist ein Unternehmen mit 30 Friseursalonsstandorten in 4 Bundesländern mit gut 200 Mitarbeitern. Also er ist auch selbst voll in dieser Branche engagiert, aber immer mit diesem etwas anderen juristischen Blick. Und das macht ihn so wertvoll als Gesprächspartner, gerade wenn es um gesetzliche Veränderungen geht. Und deswegen wollte ich von ihm unbedingt wissen, sag mal, Herbert, jetzt mit den neuen Beschlüssen der Bundesregierung, wie gehst du damit um? Was ist gut, was ist schlecht? Was wirst du umsetzen? Was wirst du verändern? Können wir darüber mal sprechen? Und er hat mir sehr spontan zugesagt und hat gesagt, es wäre für ihn eine große Freude, hier mal beim Nummer Deutlich Podcast aktiv mitzumachen. Und deswegen ja, ist das natürlich ein Geschenk für mich und für euch. Und insofern wünsche ich uns jetzt viele gute, spannende, inspirierende Gedanken und Ideen von und mit Herbert Kötter. Herzlich willkommen beim Nummer Deutlich Podcast, Herbert Kötter.
Ja. Schön, dass ich dabei sein darf.
Herbert, wo erreichen wir dich gerade? In welchem Bundesland, in welcher Stadt bist du gerade zu Hause?
Ja, heute ist mein Lieblingstag. Das ist der Freitag. Der ist nicht frei, sondern das ist mein Homeoffice-Tag, wo ich also die Dinge tue, die ich im normalen Ablauf von Montags bis Donnerstag in meinem Büro in Neustadt-Wied nicht umsetzen kann. Also meine kleine Kanzlei hier in Kaben, da bin ich heute.
Kaben in Hessen?
Genau, nahe Frankfurt.
Richtig. Und Herbert, mit welchen Gefühlen blickst du jetzt zurück auf den Restart-Monat Mai? Wie ist der gelaufen? Wie hast du den wahrgenommen?
Der Monat Mai hat uns eine gute Umsatzsituation gebracht. Wir haben den tatsächlich sehr intensiv wahrgenommen, weil wir den sehr, sehr gut vorbereitet haben. Wir haben mit unseren Salonmanagern, wie viele andere auch, alle möglichen Dinge diskutiert, vorbereitet, Abläufe trainiert. Und deswegen waren wir zwar nicht überrascht, aber trotzdem sehr erfreut über die erfolgreichen Umsatzzahlen im Monat Mai und auch insgesamt, wie die Abläufe, und das war für uns ja wichtig, tatsächlich auch 100%ig funktioniert haben. Wir haben viel Besuch vom Ordnungsamt bekommen, alles war in Ordnung. Und von daher können wir sehr, sehr zufrieden auf den Monat Mai schauen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Mitarbeiter 100% mitgespielt haben. Also ob das die Salonleiter waren, die vorher schon eben die vorbereitenden Tätigkeiten durchgeführt haben, oder die Mitarbeiter, die eben mit viel Freude wieder die Arbeit im Mai aufgenommen haben.
Ja, die Atmosphäre und die Stimmung in den Teams war größtenteils wirklich toll, ne?
Ja,
konnte man ja auch nicht so erwarten, sage ich mal, durch die ganzen Vorschriften, die wir einzuhalten haben.
Ja, da bin ich auch total überrascht. Das habe ich nicht gedacht, dass die Mitarbeiter tatsächlich das dermaßen positiv aufgenommen haben, weil die Arbeit in den Salons ist natürlich nicht einfach. Ich habe in einigen Salons meinen Besuch gemacht und mir das vor Ort angeschaut, natürlich mit Maske, und muss hohen Respekt zollen vor den Mitarbeitern, die das tatsächlich wunderbar gemacht haben, die ihre gute Laune beibehalten haben. Und die auch, wenn die Kommunikation natürlich nur eingeschränkt möglich ist durch die Masken, tatsächlich eine gute Stimmung weiterhin im Salon verbreitet haben.
Mhm. Nimm uns mal kurz mit, wie sieht es in euren Salons aus? Arbeiten alle Vollzeit? Arbeiten teilweise welche Vollzeit, teilweise in Kurzarbeit? Oder haben alle Mitarbeiter Kurzarbeit? Wie sieht es bei euch aus?
Also im Mai waren tatsächlich alle Mitarbeiter in 100% Kurzarbeit. Selbst unsere Verwaltung hat 70% Kurzarbeit umgesetzt, indem immer nur ein Mitarbeiter vor Ort war. Ich selber war die ganze Zeit vor Ort, um eben die ganzen Dinge, die, das brauche ich, glaube ich, nicht zu wiederholen, die ein Unternehmer machen muss in dieser Zeit, umgesetzt werden können. Aber die Mitarbeiter waren tatsächlich bis zu Beginn der Wiedereröffnung alle in 100% Kurzarbeit.
Mhm. Auch geschuldet, weil ihr weniger Bedienplätze habt?
Nein, wir reden ja jetzt, Entschuldigung, wir reden tatsächlich vom April. Sorry, ich habe mich da vertan. Das war ja die Zeit, wir haben ja im Mai wieder eröffnet und im Mai, bin schon mit den Monaten ganz durcheinander, sorry. Im Mai hatten wir noch 3 Salons, die mit Kurzarbeit beschäftigt waren. Ja, und zwar, das lag dann tatsächlich daran, dass die Plätze nicht ausgenutzt werden konnten. In dem einen Fall wurde mit 2 Sechser-Teams gearbeitet, das heißt Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 10 Stunden und dann eben dienstags, donnerstags und samstags das zweite Team jeweils mit 6 Stunden, sodass insgesamt 30 Stunden je Mitarbeiter zustande gekommen sind. Und da in dem Salon waren es dann 25% Kurzarbeit. Und in einem anderen Salon war es so, dass die Teams jeweils 6 Stunden am Tag gearbeitet haben und das zweite Team kam dann mittags und hat auch 6 Stunden gearbeitet. Auch da war dann eben entsprechend die Kurzarbeit. Das wird auch in dem Monat noch so beibehalten werden müssen, weil einfach die Anzahl... In diesem Monat beibehalten werden müssen, weil einfach die Anzahl der Plätze nicht ausreicht. Und in Thüringen haben wir immer noch die Vorschrift, dass pro 20 Quadratmeter nur ein Kunde den Salon praktisch betreten kann. Und das ist die Sperre. Also von den Plätzen her könnte man vielleicht den einen oder anderen Platz noch entsprechend mit 1,50 Meter Abstand betreiben. Aber diese Flächenregelung, die ist aktuell noch in Thüringen da und deswegen entsprechend auch die Schwierigkeiten.
Aber in den meisten Salons anscheinend konntest du mit den vollen Bedienplätzen arbeiten und damit auch gleich wieder auf 100% Arbeitszeit, 40-Stunden-Woche?
Wir haben tatsächlich 40-Stunden-Woche wieder gefahren, wobei in dem einen oder anderen Fall tatsächlich auch, schon noch bestehende Mehrarbeit abgebaut worden ist oder aber auch entsprechend Urlaubstage genommen worden sind, um das auszugleichen. Aber im Grunde genommen kann man schon davon reden, dass wir komplett fahren konnten, ja.
Ja, das ist natürlich eine schöne Situation.
Ja.
Also ich merke das ja bei uns, in 2 von 3 Salons können wir halt nur eine begrenzte Anzahl von Bedienplätzen verwenden und das ist dann so ein Rattenschwanz, ne? Genau wie du es gerade gesagt hast, dass du dann nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern noch haben kannst und. Wie plant ihr den Juni und Juli? Fahrt ihr erstmal genauso weiter wie im Mai? Ja. Also organisatorisch?
Genau. Also in Thüringen haben wir noch die Problematik eben der Quadratmeterbegrenzung, aber in den anderen Salons fahren wir komplett wieder voll. Wir haben Wir haben relativ große Salons und von daher lässt sich das ganz gut einrichten. Ich habe auch bewusst gesagt, wir nehmen die Arbeitsplätze, also die Arbeitsstühle nicht aus dem Salon, sondern wir haben ein besonderes Band für uns entwickeln lassen, was wir um die Stühle dekorativ gebunden haben, um auch zu dokumentieren, ja, wir halten uns an die Arbeitsschutzstandards und von daher, das kommt auch bei den Kunden gut an und das wird akzeptiert und ja, also von daher lassen wir es ganz gut umsetzen. Und wenn es mal 1,40 Meter Abstand ist, dann drücken wir auch mal die Augen zu.
Aber ich wundere mich gerade über Thüringen. Ich nehme dieses Bundesland wahr als eines, hat nicht der Thüringer Ministerpräsident gesagt, irgendwie ist die Nasen- und Mundschutzpflicht fällt und irgendwie es soll gar keine Lockdown-Maßnahmen mehr geben. War das nicht gerade Thüringen?
Ja, das war Bodo Ramelow, der ja von Anfang an eben doch aber auch eine strenge Linie gefahren hat. Denn in Thüringen ist bis auf ganz wenige Hotspots die Infektionsrate ganz niedrig. Und das hat sicherlich was damit zu tun. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben einen sehr großen Salon in Jena. Und Jena war die erste Stadt, die noch weit vor der allgemeinen Mundschutzpflicht eben eine Mundschutzpflicht, in welcher Form auch immer, als Verordnung erlassen hat. Und das zeigt schon, dass das sehr ernst genommen worden ist dort. Und auch das Ordnungsamt ist tatsächlich fast jeden Tag vor Ort. Und was auch nicht in den anderen Bundesländern eben nicht der Fall ist, es ist außen an dem Salon ein offizielles Schild des Ordnungsamts, wo darauf hingewiesen wird, dass in dieser Räumlichkeit sich nicht mehr als so und so viele Personen aufhalten dürfen. Das gibt's ja auch nicht überall.
Ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite gebe ich dir recht. Zum Beispiel in Sachsen und Thüringen haben wir die Möglichkeit jetzt genutzt, dass wir entsprechend für die Auszubildenden, die wir ja in der Zeit, wir bilden relativ viel aus, weil wir auch zwei eigene Schulen im Unternehmen haben, haben wir die Anträge stellen dürfen, dass die Lohnkosten bzw. die Ausbildungskosten für die Zeit des Lockdown eben entsprechend erstattet werden. Und das finde ich ist eine Maßnahme, die ja auch sehr wirkungsvoll ist, auch wenn es eben auf entsprechende Länderebene erfolgt und das Land Thüringen und das Land Sachsen diese Fördermaßnahmen über die Landesbudgets abwickelt.
Ja, das klingt tatsächlich gut. Da sind wir in Hamburg ein bisschen von entfernt, würde ich sagen. Wobei auch gerade die Hamburger Berufsschule uns viel geholfen hat. Also ich will mich da gar nicht beschweren, aber jedes Bundesland macht es ja ein bisschen anders. Letzte Frage zu diesem Thema. Was erwartest du im Juni und Juli an Kundenbewegung? Also der Mai war sicher bei ganz vielen außergewöhnlich. Siehst du da jetzt einen weiteren Trend, dass es vielleicht auf einem etwas gesenkten Niveau, aber dennoch weiterhin sehr positiv weitergeht? Oder kommt da auch eine Ermüdungserscheinung? Also ich denke da an eine Aussage eines Kollegen, die fand ich ganz interessant, der gesagt hat, ja, die Kunden, die jetzt unbedingt zum Friseur wollten, die machen alles mit, die tragen Nasen-Mundschutz und, die machen alles mit. Aber so richtig toll ist ja so ein Friseurbesuch ja aktuell nicht aufgrund vieler Hygienemaßnahmen. Und da könnte er sich gut vorstellen, dass dann auch die Lust zum Friseur zu gehen dramatisch sinkt.
Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten ja mit einem Terminbuch und das Terminbuch lässt sich ja über die Woche schon vorher einsehen und da merken wir natürlich jetzt schon, dass die Kundenzurückhaltung da ist. Also im Mai hatten wir tatsächlich kaum Lücken im Terminbuch. Da waren eher die Kunden, mussten vertröstet werden auf andere Termine also jetzt in den Monat hinein. Aber jetzt merken wir schon, dass die ersten Lücken tatsächlich auch im Terminbuch auftreten. Und das ist ja auch eine logische Schlussfolgerung, wenn der erste Rand vorbei war. Und ich denke, das war für jeden klar, dass das eine ganz besondere Situation ist, dass eben der Nachholbedarf ist, dass das jetzt sich nivelliert und dass es möglicherweise eben auch dazu führt, dass der Umsatz im Verhältnis, wir vergleichen ja immer die Monate des Vorjahres, dann auch zurückgeht, weil einfach, wie du es gesagt hast, die Situation im Friseursalon natürlich nicht die ist, die man sich wünscht als Kunde. Und wir bilden wirklich eine gute Atmosphäre ab und wir versuchen durch all die Dinge, die man unterstützend machen kann, dem Kunden alles nur Gute zu bieten. Aber die Situation können wir halt auch nicht verändern. Wir können auch die Masken nicht ausziehen. Und deswegen, denke ich, wird es nach und nach eben auch dazu führen, dass man dann wieder vielleicht auch als Unternehmer überlegen muss, über Kurzarbeit nachzudenken. Wir haben ja noch bis Ende des Jahres die Möglichkeit. Für mich wäre das der letzte Schritt, den man macht, weil es sind ja doch erhebliche Einbußen, die eben der Mitarbeiter doch sehr deutlich spürt. Das ist nicht nur die 60%, die eben vom Gehalt gezahlt werden, sondern es fehlt auch das Trinkgeld und es fehlt aber auch die Atmosphäre im Salon. Das habe ich vielleicht so ein bisschen unterschätzt, dass das ein ganz wichtiges Argument auch für die Freude der Mitarbeiter war, wieder zurückzukommen, weil die haben echt Spaß dann auch im Salon zu sein und ihre Kunden wiederzusehen und ihre Kollegen und. Also das muss man wirklich so sagen.
Lass uns jetzt mal gemeinsam auf die Beschlüsse, auf die neuen Beschlüsse der Bundesregierung mal blicken. Die sind Mittwochabend, glaube ich, am späten Abend veröffentlicht worden. Jetzt haben wir Freitagvormittag. Das heißt, die sind noch keine 48 Stunden. Also wir wissen noch nicht mal seit 48 Stunden, welche Beschlüsse jetzt erarbeitet worden sind. Die müssen ja alle auch noch mal durch den Bundestag und Bundesrat. Also auch hier gibt es ja noch die Möglichkeit, dass sich das eine oder andere noch ein wenig verändern wird. Aber es sind ja doch einige Punkte dort auf dem Papier, die überraschen. Und da würde ich gerne mal in dem einen oder anderen Punkt deine Einschätzung hören. Und allen voran, das große Thema, über das natürlich jetzt in den Medien auch am meisten gesprochen wird, ist die sehr überraschende Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19% auf 16%, beginnend zum 1. Juli und endend in der Silvesternacht am 31.12. Also für ein halbes Jahr die Senkung der Mehrwertsteuer. Wie denkst du darüber und wie glaubst du, wirst du das umsetzen in euer Unternehmen?
Ja, da will ich mal auf die Überschrift verweisen. Die Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschland entfesseln. Das ist ja das Ziel des ganzen Paketes. Und all die einzelnen Punkte sollen eben dazu führen, dass letztendlich die Kundennachfrage gesteigert wird und dass die Wirtschaft dadurch Impulse bekommt, wieder mehr in den Verbrauch zu gehen. Und das ist die große Frage, die ja auch heute Morgen schon in allen Kanälen diskutiert worden ist. Werden die Unternehmen entsprechend die 3%, die ja vom Steuersatz von 19% auf 16% reduziert worden sind, tatsächlich weitergeben? Und die Diskussion wird ja auch im Friseurhandwerk geführt, weil das ist, glaube ich, kann man ohne Einschränkungen sagen, dass wir es nie einfach gehabt haben und in der jetzigen Zeit, in der Corona-Krise natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung haben. Und da ist es natürlich sehr verlockend zu sagen, wir nutzen die 3%, um eben entsprechend auch eine versteckte Preiserhöhung zu machen. Ich halte da gar nichts davon, muss ich ganz klar sagen, weil der Sinn der Sache ist natürlich, die Konjunktur anzukurbeln. Ob das funktioniert, ist die große Frage. Aber trotzdem, meine ich, sollten wir unsere Kunden nicht vorführen, sondern der Kunde hat den Anspruch darauf, dass das Geld, was das Finanzamt von uns nicht fordert, entsprechend auch tatsächlich erhält. Das wird ja im Tagesgeschäft gar nicht so sehr gesehen. Die 19% Umsatzsteuer, wenn man so will, die gehören ja nicht uns, die Einnahmen, sondern die gehen ja 1:1 an das Finanzamt weiter. Gerade in dem personalintensiven Bereich haben wir so gut wie gar keine Vorsteuer, die wir nutzen können. Und von daher geht dieser Betrag ja 1:1 einen Monat später ans Finanzamt. Und deswegen denke ich, werden wir entsprechend diese 3% auch reduzieren. Und die ersten Reaktionen gestern, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Forrest, das ist ja auch der Kassen der Kasse und Terminbuch anbietet, hatte in seinem Rundschreiben schon hingewiesen darauf, dass Forrest daran arbeitet, das bis zum 1.7. zu verändern. Und schreibt dann, dass eben entsprechend der Bruttopreis ja gleich bleibt. Das heißt also, dort hat man tatsächlich sofort erkannt, gut, der Bruttopreis, der festgelegt ist, der soll unverändert bleiben, statt 19% 16. Und das heißt, der Nettopreis wird entsprechend angehoben. Und diesen Weg werden wir nicht gehen. Ich finde, Preise müssen kalkuliert sein. Und deswegen war ich auch dagegen, einen Hygienezuschlag zu erheben, von Anfang an in unserem Unternehmen. Weil wir müssen die Preise kalkulieren und die Preise werden ja nicht willkürlich festgelegt, indem ich meinen Nachbar schaue oder sonst was, sondern die müssen doch so kalkuliert werden, dass das Unternehmen entsprechend auch wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Gut aufgestellt heißt, dass die Löhne bezahlt werden, dass die Fixkosten bezahlt werden, dass man möglichst auch einen Gewinn erzielt. Denn auch dann braucht man Rücklagen für Krisenzeiten und entsprechende Investitionen, die man immer wieder in den Salons umsetzen muss. Und deswegen haben wir Preise kalkuliert, die dazu führen, dass das Unternehmen mit diesen Preisen zurechtkommt. Aber es ist eine Nettokalkulation. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, aufgrund der Tatsache, dass wir über die Umstände, die jetzt da sind und die vielleicht noch erheblicher auf uns zukommen, will heißen, weniger Umsatz, weil wir weniger Mitarbeiter, weil wir weniger Kunden bedienen können, weniger Umsätze, weil die Kunden, die da sind, möglicherweise, weil 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit werden auch nicht das Geld zur Verfügung haben, um die teuersten Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wenn man das alles zusammennimmt und kalkuliert nun, dann muss man eben heute hingehen und sagen, dann ist mein Preis nicht der richtige und dann werde ich eben meine Preiskalkulation verändern. Ich habe da gestern mal an unsere wenn dich das interessiert, an unseren Führungskreis mal so Beispiele geschickt und sage, wenn wir davon ausgehen, dass wir heute in der Kalkulation, jeder Salon muss einzeln kalkuliert werden. Übrigens, wir haben 30 Salons und dann ist es natürlich noch mal schwieriger auch abzuschätzen.
Habt ihr auch 30 verschiedene Preise?
Nein, wir haben im Grunde genommen eine relativ einheitliche Preisschiene, okay. Aber wir haben sehr wohl auch unterschiedliche Preise, weil es eben auch unterschiedliche Kostensituationen geben. Wenn man in einem teuren Center sind, du weißt, wovon ich rede, dann hat man schon ganz andere Fixkostenbelastung und dann muss man natürlich auch anders kalkulieren. Auf der anderen Seite kann ich sagen, da habe ich eine höhere Auslastung, also muss ich das auch wieder berücksichtigen. Ich will jetzt hier kein Seminar über Preisgestaltung machen und dann kommt ja auch immer noch das Thema der Preiselastizität. Nur eins ist klar, ich muss meine Preisbildung so finden, dass ich damit zurechtkomme und da hat die Umsatzsteuer, aber auch gar nichts mit zu tun. Deswegen kalkulieren wir ja auch Nettopreise. Und wenn ich heute sage, ich habe einen Preis von, ich sag mal, für eine Waschenschneiden-Föhn-Dienstleistung von 42,90, damit komme ich heute nicht zu. Das sind netto 36,05 €. Dann sage ich, da komme ich nicht mit zurecht, weil ich einfach andere Kostensituationen haben, dann muss ich eben meinen Preis erhöhen. Und wenn ich um brutto 2 € erhöhe, das heißt von 42,90 € auf 44,90 € erhöhe, dann habe ich eben einen Nettopreis von 37,73 €. Das ist kein großer Unterschied, aber das kann eben in der Menge den ausschlaggebenden Punkt geben. Wenn ich heute eben sage, wir müssen unsere Preise nochmal überprüfen, wir werden die Preise kalkulieren und werden dann statt einem Nettopreis von 36,05 € 37,73 € nehmen, dann wäre das bei 19% Umsatzsteuer 44,90 €. Also das heißt, diese 2 € Preiserhöhung. Und jetzt kommt der 1.7. und am 1.7. bleibt es weiterhin bei 37,73 €, nur es kommt eben entsprechend weniger Umsatzsteuer dazu und dann habe ich eben einen Endpreis von 43,77 €. Und das denke ich,
wird auch. Jetzt habe ich aber gleich 100 Fragen.
Ja, nur noch einen Satz dazu, Lars, und das wird garantiert und das finde ich so wichtig. Auch wenn es nur 1 € ist oder 80 Cent oder was auch immer, wir werden Verbraucher haben, die sagen, ich möchte gerne sehen, wie wird die Umsatzsteuer berechnet. Und das, glaube ich, wird maßgeblich dafür sein, auch eine bestimmte Ehrlichkeit und eine Kundentreue eben auch zu zeigen.
Also, bitte nimm uns jetzt noch einmal mit. Deine Beispiele, die du gerade gesagt hast, von 42,90 auf 44,90, ist das eine reale Preisanpassung, die ihr in den letzten Wochen gemacht habt?
Also wir im Unternehmen haben dreimal, also in drei Ebenen erhöht. Wir haben zum Teil am 1.1. erhöht, was an sich eine schwierige Situation ist, aber haben wir trotzdem gemacht, weil wir festgestellt haben, wir müssen einfach neu kalkulieren.
Okay.
Dann haben wir in den westlichen Salons, also wir sind im Westen, wenn man das so sagen darf, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vertreten, haben wir zum 1.3. die Preise angepasst.
Die ihr bei den anderen im Januar angepasst habt.
Genau. Da wussten wir aber noch nicht genau, was kommt auf uns zu.
Richtig. Und
deswegen sind wir jetzt in der Phase, dass wir sagen, wir müssen jetzt in dem Monat die Preise nochmal neu kalkulieren.
Du hast sie aber nicht zum 4. Mai erhöht.
Nein. Okay. Nein. Da haben wir noch nicht erhöht, weil ich eben auch davon ausgegangen bin, dass aufgrund des Nachholbedarfs der Kunden entsprechend die Auslastung sehr hoch sein wird und wir mit dieser Kalkulation entsprechend hinkommen. Und das hat sich ja auch gezeigt. Wir hatten über das gesamte Unternehmen eben ein Umsatz plus, trotz Salons, drei Salons, die ja noch in Kurzarbeit zum Teil waren, hatten wir einen Umsatz plus von 20% oder 21% gegenüber dem Vorjahr. Das ist ist aber kein Einzelfall. Und das wo war auch klar, dass das zu erwarten ist aufgrund des Nachholbedarfs. Als Kaufmann müsste ich ja jetzt rechnen, ich muss den April und Mai zusammennehmen, um dann den Umsatz eben entsprechend zu bewerten.
Das stimmt. Aber jetzt nochmal, ich bin Kunde bei dir. Das heißt, ich habe im Januar oder im März einmal einen etwas höheren Preis bezahlt. Dann kam der Lockdown. Jetzt komme ich wieder. Jetzt zahle ich diesen neuen, etwas erhöhten Preis klar nochmal. Und wenn ich jetzt das nächste Mal zu euch komme und denke, ich zahle jetzt weniger, weil der diese 3% Mehrwertsteuer berücksichtigt werden sollen, zahle ich aber dann dennoch doch wieder mehr.
Also im Verhältnis.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also wenn man
es auf... Aber da werden eure Kunden aber nicht begeistert sein.
Ja, aber sag mal, passt du deine Preise nicht an? Wie passt du denn deine Preise an?
Doch, also, ich habe die Preise angepasst zum 4. Mai.
Ja gut, dann passt du die zum 4. Mai an, dann hast du neu kalkuliert, dann warst du hellseherisch schon, was kommt im Juni, Juli? Wir waren das noch nicht so. Vielleicht war das ein Versäumnis. Ich fand auch, dass man, das ist eine Frage.
Herbert, ich sag, also das Erste ist, ich habe das in diesem Podcast, habe ich schon 2-3 Mal gesagt, wir haben Anfang des Jahres beschlossen, unsere Preise zum 1. April zu erhöhen. Also, da wussten wir noch nicht, wie Corona geschrieben wird. Da dachten wir nur, es wäre eine Biermarke. Und jetzt kam das so, dann war im April der Lockdown. Und deswegen haben wir die Preise, die wir eh schon kalkuliert hatten, nach dem Restart halt auch dementsprechend umgesetzt. So, haben auch uns gegen Hygiene Aufschläge und so weiter ausgesprochen, haben gesagt, der neue Preis, der kann das gut regeln. So, also es hat nichts mit hellseherisch zu tun, das wollte ich nur sagen. Und noch einmal, aus dem unternehmerischen Blickwinkel kann ich dich doch total nachvollziehen. Ich kann das doch total verstehen. Aber wenn ich jetzt halt nicht Podcast-Hörer bin und bin einfach nur Friseurkunde und sag so, statt 40 Euro zahle ich doch jetzt bestimmt nur 39, weil da geht ja die Umsatzsteuer runter und die Mehrwertsteuer wird ja gesenkt. Dann sagt auf einmal der Salon, nee, du zahlst jetzt aber 41 und darfst dich noch freuen, weil eigentlich jetzt so 42 gezahlt, aber wir nehmen ja die 3% noch runter. Ja, aber das ist schon erklärungsaufwendig.
Also ich finde erklärungsaufwendiger zu sagen, ich habe bisher 42,90 erhoben und ab dem 1.7. erhebe ich weiterhin 42,90, weil dann genau die Fragestellung kommt, wieso ist der Preis denn gleich geblieben? Das kann doch nicht sein. Die Umsatzsteuer hat sich doch um 3% verringert. Mhm. Also dürfte dein Preis doch nur 41,82 sein. Und dagegen kämpfe ich doch an. Weil gestern war doch alles voll und sagen, es gab ja sogar so Aussagen wie, ja, wir geben 3% Rabatt, was natürlich völliger Unsinn ist. Sondern es handelt sich doch tatsächlich um eine Einnahme für den Staat, die ich bekomme und gleichzeitig wieder weitergeben muss. Also dann doch ehrlicherweise zu sagen, ich kalkuliere, das habe ich am Anfang gesagt, und das ist mein Preis, den ich nehmen muss, und das wissen auch die Mitarbeiter. Wir brauchen diesen Preis, um eben entsprechend wirtschaftlich die Salons führen zu können, damit eben auch die Gehälter bezahlt werden können und damit eben entsprechende Kosten gedeckt sind. Und deswegen braucht man da auch, glaube ich, keine Bedenken zu haben. Ich kann dem Kunden doch eher erklären zu sagen, ja, wir brauchten aufgrund der Situation, die sich jetzt entwickelt und der Preissteigerungen, die wir überall haben, brauchen wir eine neue Kalkulation der Preise. Der Preis ist jetzt 44,90 und ab 1.7. ist der Preis 43,77. Das ist doch ehrlicher, als zu sagen, mein Preis ist 42,90. So, ab 1.7. ist der Preis weiterhin 42,90. Das wollen ja die meisten machen, siehe auch Programm Forest. Und das halte ich für völlig falsch, weil dann sagt der Kunde, Moment, ich habe doch auch 42,90 beim letzten Besuch bezahlt, wenn er es denn überhaupt noch weiß. Wo sind denn die 3%? Und dann bist du in der Schwierigkeit zu erklären, ja Moment, die 3%, der Staat sagt zwar, das soll genutzt werden, um die Konjunktur anzuheben, aber uns im Friseurhandwerk und mir geht so schlecht, ich brauche die 3%. Also das finde ich jetzt
Das ist ein spannender Punkt, weil ich, da bist du mir schon etwas voraus. Ich befinde mich noch in der Findungsphase. Was machen wir? Geben wir die 3% weiter, ja oder nein? Natürlich lese ich auch von Kollegen, die sagen, wir geben diese 3% weiter. So wie du auch, da hätte ich gerne auch einfach noch eine praktische Frage zu diesem Thema. Aber auf der anderen Seite bin ich doch schon sehr stark verwundert. Als wir vor ein paar Wochen die Situation hatten, dass es hieß, die Gastronomie ab 1.7. zahlt nur noch den halben Steuersatz, ja? Da bin ich doch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, dass bei meinem Lieblingsitaliener die Nudeln günstiger sind. Sondern ich bin davon ausgegangen, das haben sie doch deswegen gemacht, um diesem Restaurant eine Chance zu geben, zu überleben. Also ich bin niemals davon ausgegangen, und ich glaube, so wurde es auch gar nicht kommuniziert von der Bundesregierung, dass dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz an den Kunden weitergegeben wird, sondern der ist so fürs Unternehmen. Und wenn ich sehe, was für Kosten wir haben, wenn ich sehe, was wir alles noch stunden, dann brauche ich auch wirklich jeden Euro. Und du hast es gerade gesagt, die Überschrift ist ja nicht nur Ankurbelung der Nachfrage, sondern auch, wie war der zweite Begriff?
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket.
Ja, und du hast es so schön eben vorgelesen. Warte, was war das?
Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschland entfesseln.
Genau, die Wirtschaftskraft Deutschland entfesseln. Genau. Ja. Geht ja auch dann, wenn du sagst, wir tun alles dafür, dass die Unternehmen irgendwo überleben. Und da ist mir momentan jeder Euro ganz recht. Und ich weiß auch nicht, und da wird es auch wieder ein Schuh raus, wie viele Branchen überhaupt diese 3% weitergeben. Ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt kein Wirtschaftsweiser, ich bin ja nur Friseur und Podcaster, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Lebensmittelbereich, wo eh ein sehr starker Wettbewerb ist, dass das da weitergegeben wird. Wobei, ob meine Kinderschokolade nachher 3% weniger kostet, wage ich auch mal jetzt zu bezweifeln. Aber in Dienstleistungsbereichen, und wir verkaufen doch nicht einen Haarschnitt mehr, Herbert. Ob dein Haarschnitt jetzt 44,90 kostet oder, was war das, 43,77. Deswegen hast du doch nicht einen Kunden mehr. Und du hebst die Hand, du bist doch sofort dran. Also wir verkaufen ja deswegen nicht einen Haarschnitt mehr. Hingegen bei so Bedarfsgütern, wenn sie dann günstiger werden, dann kann es ja schon sein, dass man sagt, dann nehme ich mir halt 2 Tafeln Schokolade mit. Oder wenn du immer schon überlegt hast, ich kaufe mir jetzt einen relativ teuren Gegenstand, dass du sagst, oh, jetzt auf einmal die 3%, fällt natürlich ins Gewicht. Aber bei einer Dienstleistung wie einem Friseurbesuch, also das zweifle ich ja stark an.
Lars, alles, was du gerade gesagt hast, füttert sozusagen meine Argumente, aber ist auch ein wunderbares Beispiel. Du bist der Friseur, du bist der Emotionale und ich bin eben auch seit 40 Jahren mit dem Friseurhandwerk verheiratet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Trotzdem hast du noch diese juristischen Gene.
Ja, war ich mal mit dem Friseurhandwerk tatsächlich ja auch in live verheiratet und habe ja auch eine ganz wunderbare Tochter, die heute Friseurin ist. Also von daher weiß ich das auch zu schätzen, aber ich gehe systematisch an diese Sache ran und das, was du gerade gesagt hast, ist nur emotional, ja. Du willst diese 3% deine deine entsprechenden Preise erhöhen. Dann sag's doch einfach anders. Du hast auch ein paar Mal gesagt, ja, ich gebe die weiter, die 3%. Die 3% gehören dir gar nicht. Die gehören dir nicht. Die gehören dem Staat, weil du gibst die dem. Und wenn du jetzt sagst, die gebe ich nicht weiter, dann machst du doch nichts anderes als deine Nettopreise erhöhen. Dann sagst doch auch, du erhöhst deine Nettopreise und sag nicht, ich kassiere die Mehrwertsteuer ein. Das ist das erste Argument. Und das zweite Argument, was du herangezogen hast mit der Gastronomie, ganz interessant, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, tatsächlich wurde diese Veränderung, die Speisen zu reduzieren, zur Hilfe der Gastronomen verabschiedet in den Begründungen. Da gibt es ja immer wunderbare Begründungen. Auch hier haben wir ja auch noch kein Gesetz übrigens, sondern es ist ja
genau
ein Beschluss des Kabinetts, der noch durch den Bundestag und Bundesrat fahren muss. Aber hier ist die Intention eine andere. Die Intention ist, und auch in den Gesprächen, die man jetzt führt, und die Appelle der Industrie, der Politik, gehen doch ganz deutlich dahin zu sagen, das ist eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes, die für alle sozialen Gruppen gleich ist und der auch in den unteren sozialen Schichten eben helfen soll, entsprechend die Dinge, die man kauft, günstiger zu kaufen. 3% hört sich ja erstmal nicht viel an. Aber wenn ich das jetzt mal so für uns sage, wir machen im Jahr vielleicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, 8 Millionen Umsatz, ja, im halben Jahr 4 Millionen, 3% sind 120.000 Euro, über die wir reden. Die gehören aber gar nicht mir, sondern die gehören dem Staat, weil wir nehmen die für den ein. Dass das System nicht stimmt, das wissen wir alle. Die Umsatzsteuer oder diese Mehrwertsteuer soll ja eine Mehrwertsteuer sein. Das heißt, wenn du Produkte, und das ist ja dieses Fatale, wenn in der Produktion du kaufst für 80% deiner Dinge, deines späteren Verkaufspreis, kaufst du Materialien ein. Die 80% nutzt du als Vorsteuer. Das heißt, du führst nur noch 20% an den Staat ab. Wir führen ja 98% dieser eingenommenen Umsatzsteuer ab. Das weiß ich auch, aber das kann ich ja nicht verändern. Aber ich kann ehrlich sein und sagen, ich brauche den Preis. Und jetzt bin ich ja ganz in Rage, weil du weißt, vor 5 Jahren schon auf dem Hinterkopf.
Wo ist denn der emotionale Herbert?
Habe ich gesagt.
Jetzt ist der Friseur Herbert, ist jetzt gerade am Mikrofon.
Habe ich gesagt, Waschen, Schneiden, Föhnen, Damen, das ist aber jetzt schon auch 5 oder 6 Jahre her, es war im Intercoiffeur-Kongress in Köln oder Mainz, muss mindestens 50 Euro kosten. Heute würde ich mich da hinstellen und sagen, Waschen, Schneiden, Föhnen muss mindestens 70 oder 90 Euro kosten, aber nicht, damit der Unternehmer mehr Gewinne hat oder in die Gewinne kommt, sondern ganz einfach, damit unsere Mitarbeiter besser bezahlt werden. Heute Morgen hat im Podcast von Steingarts Morning Briefing der Heil nochmal gesagt, ja, die Abendpfleger und die Friseure, die verdienen so wenig, ja. Das ist doch ein Armutszeugnis, so ein toller Beruf. Und wir würden doch alle als Unternehmer unsere Mitarbeiter gerne doppelt so viel Gehalt, ein doppeltes Gehalt zahlen, wenn es denn geht. Und wie können wir das denn machen? Indem wir ehrlich mit den Preisen umgehen und sagen, wir brauchen einen höheren Preis. Und hier ist die Friseur-Community ist einfach feige, sage ich immer. Und deswegen appelliere ich dran, sagt den Kunden, wir brauchen den Preis. Und deswegen wird der Preis sukzessive eben entsprechend den Bedürfnissen angepasst. Und wenn der Staat sagt, so, die 3%, die reduziere ich dir, dann kriegt der Kunde eben auch die 3%.
Okay, gut.
Mein Appell.
Ja, sehr gut. Und die Idee von einigen Kollegen, die jetzt sagen, nein, die 3% geben wir nicht weiter, aber wir geben unseren Kunden stattdessen irgendein Goodie, keine Ahnung, irgendein Mini-Produkt oder eine Dienstleistung zusätzlich, das findest du auch doof.
Ja, was soll das denn? Die 3%, ich bleib dabei. Egal wie du es formulierst, es ist immer eine entsprechende Preiserhöhung um diesen Betrag auf den Nettobetrag. Es bleibt dabei. Ich kann nicht sagen, die 3%, die nehme ich ein oder irgend sowas, sondern ich muss meinen Nettopreis um die 3% erhöhen. Anders komme ich nicht hin. Und dann sage ich doch lieber, ich erhöhe die Preise, als wenn ich jetzt irgendeinen Gegenstand nehme, der ja auch nochmal mit Umsatzsteuer.
Aber wenn du jetzt die Preise, wie zum Beispiel bei Nikolaisen, du hast sie jetzt gerade erhöht.
Ja.
Und in dem Moment der Erhöhung wusste ich aber davon nichts. Wie das Konjunkturprogramm jetzt neu aussieht. Ja. Dann sagst du, ja, Pech gehabt, das ist ja nicht dein Geld, gib das einfach 1:1 weiter, wird sich ja bei dir nichts verändern, weil dein Nettopreis hast du ja so oder so, der ist ja gleich kalkuliert. Habe ich das richtig
verstanden? Redest du nicht um Kopf und Kragen, dann hast du 3% zu wenig kalkuliert, mein Lieber. Weil du bist doch nicht, ja, wenn du sagst, du brauchst die 3% jetzt, die der Staat.
Nein, stopp. Also entweder habe ich mich falsch ausgedrückt, weil ich ein netter Gastgeber bin, ich habe mich sicher falsch ausgedrückt.
Oder, nun mal deutlich.
Ja, bitte. Also jetzt nun mal deutlich. Ich brauche im Sinne von brauche ich diese 3% nicht. Aber ich habe so viele Kosten und es ist eine finanziell so schwierige Situation, dass ich mich natürlich über jeden Euro, der in der Kasse bleibt, freue. Da könnte ich jetzt 1000 Beispiele nennen. Ja, das hat ja nicht nur was mit einer Preiskalkulation zu tun. Aber in diesem Fall, als ich das Mittwochabend gehört habe und ich habe gehört, oh Mensch, 3% weniger Mehrwertsteuer, da habe ich so gedacht, ja super, dann bleibt ja zumindest etwas mehr noch wieder bei uns hängen. Aber
Du stiehlst deinen Kunden 3%. Du bist unlauter.
Ich bin unlauter, das will ich aber nicht sein, Herbert.
Ja, bist du aber. Wenn du die 3% nicht weitergibst.
Okay, jetzt gebe ich nach diesem Podcast, ja, du hast mich natürlich jetzt bekehrt und jetzt gebe ich doch diese 3% weiter. Wie machst du das denn jetzt mal ganz praktisch gefragt? Hast du eine Preisliste, die jetzt überall verändert wird, oder machst du das wie in den großen Elektromärkten, dass man sagt, der Preis wird an der Kasse abgezogen? Wie gehst du damit um?
Ja, ich mache mir gerade Marketinggedanken und die Marketinggedanken heißen, wir haben sehr teure Preislisten an der Außenfassade und da kommt dann, das ist noch nicht zu Ende gedacht, da kommt ein großer Streifen drüber und unsere Preise sind um 3% ermäßigter Steuersatz reduziert. Punkt. Das ist doch eine Botschaft nach außen. Du hast eine Preisliste, da steht jetzt 44,90 drauf und dann kommt ein großer Streifen drauf. Unsere Preise sind um 3% ermäßigter Umsatzsteuersatz reduziert.
Wenn ein Jurist das so sagt, dann höre ich raus, jetzt muss ich mal wirklich ganz naiv fragen,
ja.
Du reduzierst nicht die Preise um 3%.
Nö. Sondern, nein, das geht ja nicht. Dann müsste ich ja, da habe ich auch irgendwo gelesen, ja, wir geben 3% Rabatt. Das ist natürlich völliger Blödsinn, ja. Sondern wir geben diese 3%. Ich glaube, man muss einfach anders gedanklich an dieses Thema rangehen, ja. Wir sind eben viel zu sehr im Brutto verankert. Wenn ich ein Angebot kriege und da sagt mir jemand Brutto, sage ich, ey, sag mal, das ist nicht privat, das ist fürs Geschäft. Red mit mir netto. Wir reden netto, wir kalkulieren netto, wir machen alles netto, weil uns die 19% nicht gehören. Die gehören dem Staat. Das muss man einfach verinnerlichen. Und wenn der Staat sagt, ab 1.7. möchte ich nicht mehr 19%, sondern 16, die 3% bitte, lass die dem Verbraucher, damit der damit was anfangen kann. Bei uns ist es nicht viel. Ich höre schon die Kritiker, ach, den 1,20 Euro, was ist es denn in meinem Beispiel hier? Statt 6,85 sind es 5,77 Mehrwertsteuer, ja. Aber trotzdem, das macht's doch. Das ist die Botschaft. Und ich habe immer eine rosarote Brille an, ich weiß, aber ich bin sicher, das wird auch was bewirken, wenn es nur psychologisch ist.
Meinst du,
psychologisch. Und wenn der Kunde, und guck mal, was das für ein günstiges Marketinginstrument ist, wenn du draußen an deiner Tafel stehen hast, in wunderschöner Schrift oder wie auch immer, oder mit einem roten Button, wer auch immer das macht, und das, du signalisierst deinen Kunden, ja, wir geben die 3%, obwohl es eine Selbstverständlichkeit ist. Übrigens im Wettbewerbsrecht muss man ein bisschen aufpassen. An der Stelle kommt der Anwalt durch. Man darf mit Selbstverständlichkeiten nicht werben. Die Selbstverständlichkeit ab 1.7. sind 16% Umsatzsteuer. Deswegen sage ich ja auch nicht, wir schreiben, bei uns zahlen sie 16% Mehrwertsteuer. Das wäre nämlich nach dem Wettbewerbsrecht gar nicht zulässig, weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Sondern wir sagen eben, unsere Preise sind aktuell, ja, reduziert um die 3% Umsatzsteuer.
Und also das ist nämlich. Du gibst nur den Hinweis. Du gibst den freundlichen Hinweis, dass du das machst.
Genau.
Okay, Herbert.
Ich finde, das ist super clever.
Ich bin gespannt, was mir. Also, ja. An diesem Wochenende habe ich noch einiges zu grübeln, glaube ich. Aber lass uns noch mal weitergucken auf dieses Konjunkturprogramm? Wo siehst du noch Chancen für uns? Oder worüber hast du dich gefreut? Oder wo hebst du vielleicht auch mal einen Zeigefinger und sagst, ah, da müssen wir aufpassen? Gibt es irgendetwas, was dich als Unternehmer jetzt veranlasst, neben der Senkung der Mehrwertsteuer noch aktiv zu werden?
Ja, auf jeden Fall der Punkt 30, der sagt, dass eben entsprechend bei der Beibehaltung der Ausbildungsplätze, so wie das im Vorjahr war, eben eine entsprechende Prämie pro abgeschlossenen Ausbildungsvertrag gezahlt wird von 2000 Euro, sollte uns dazu zum Nachdenken bringen, ob man nicht doch den Weg geht, wieder tatsächlich die Anzahl an Auszubildenden einzustellen, die wir auch im letzten Jahr eingestellt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich eher in unserem Unternehmerkreis der Meinung, dass wir gesagt haben, wir gehen mal vorsichtig an die Sache ran, weil die Zukunft ist echt unsicher. Und die ersten Zeichen, ich habe es ja auch offen gesagt, die ersten Lücken im Terminbuch sind da. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang haben. Aber auf der anderen Seite, denke ich, wird unsere Zukunft eben ohne neue Mitarbeiter, und für mich ist jeder Auszubildende, den wir einstellen, vom Ziel her ein neuer Mitarbeiter nicht möglich sein. Weil wir haben nun mal auch, wir haben insgesamt im Verhältnis zu anderen Firmen vielleicht ein geringes Fluktuation, aber es gibt überall eine Fluktuation, wir brauchen es. Und das ist ein Gedanke, jetzt nochmal darüber nachzudenken, nicht nur wegen den 2000 Euro pro Ausbildungsplatz, das ist ja auch schon mal eine schöne Unterstützung, aber insgesamt finde ich, sollte man das zum Anlass nehmen, tatsächlich drüber nachzudenken, wie sieht meine Planung für das Jahr 2020, 2021 mit Neueinstellungen von Auszubildenden. Das hat mich schon sehr berührt. Das andere ist, dass eben auch die Sozialversicherungsabgaben zumindest nicht steigen sollen. Das beruhigt mich, weil auf der einen Seite muss das Ganze ja irgendwo bezahlt werden. Und deswegen hatte ich vorgestern noch gedacht, naja, jetzt wird einiges auf uns zukommen in der jetzt schon schwierigen Situation, dass Rentenversicherungsbeiträge erhöht werden. Die Kasse der Arbeitslosenversicherung war ja voll, aber so wie es aussieht, bei über 7 Millionen Kurzarbeiter und auch gestiegenen Arbeitslosigkeit ist die Kasse, glaube ich, in den nächsten 2 Monaten leer. Das heißt, auch da muss der Bund zahlen. Und das hat mich beruhigt, dass eben in diesem Programm eben auch klar ist, dass für dieses und nächstes Jahr die Sozialversicherungsabgaben nicht steigen werden. Ich meine, die sind hoch genug, aber die werden in Zukunft sicherlich auch steigen. Also das sind
das
noch
ist die ein bisschen Punkte. Planbarer und kalkulierbarer.
Ja,
ne?
Ganz genau, ja. Ich finde insgesamt das Paket, man kann natürlich darüber streiten und heute Morgen, ich meine, du bist ja auch leidenschaftlicher Morning-Briefing-Hörer.
Habe ich gehört heute Morgen, ja.
Da war ja, da war die Prognose ja zum Ende so ein Fazit. Entscheidend für die Konsumlust ist weniger die Größe des momentanen Geldbeutels als vielmehr die Zukunftserwartung. Auf der Spitze einer weltweiten Rezession tritt der kluge Verbraucher auf die Bremse, nicht aufs Gas. Das ist der Kommentar von Gabor Steingart. Und da muss ich sagen, ja, das wird tatsächlich auch so sein. Und das sollte in unseren Planungen auch berücksichtigt werden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, um dem Kunden auch in der jetzigen Zeit, die schwer ist, auch von den Bedingungen, trotzdem den Besuch im Friseur Salon so angenehm wie möglich zu machen und das auch nach außen zu spielen. Und ich glaube, das bleibt auch für uns eine gute Chance, wenn wir da locker rangehen und das ein oder andere sich vielleicht noch ändert, auch was die Abstandsregelung angeht und so weiter, dass wir eine gute Chance haben, in diesem Jahr durchzukommen, wenn nicht noch stärkere,
Ich glaube, die Abstandsregelung, die fällt als letztes. Ich höre ja nicht nur Gabor Steingarts Morning Briefing, ich höre ja auch das Corona-Update mit Christian Drosten.
Auf jeden Fall.
Und ich, daran glaube ich nicht. Aber wenn wir irgendwas gelernt haben in dieser Corona-Krise, dann, dass man schon flexibel immer reagieren muss. Ne? Und was wir heute wissen, ist heute. Und was wir in 2 Wochen wissen, könnte wieder anders sein. Da müssen wir einfach mal draufschauen. Insgesamt muss ich aber auch sagen, hat mir dieses Konjunkturprogramm oder diese Beschlüsse haben mir insgesamt gut gefallen. Besonders, weil sehr viel auch zukunftsweisenden Technologien da Vorfahrt gewährt wird. Das gefällt mir richtig gut, ob das jetzt erneuerbare Energie ist, ob das die Digitalisierung ist. Also diese ganzen Dinge werden ja überproportional berücksichtigt. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen für die Zukunft. Also das hat mir gut gefallen.
Ja, und du mit deinen riesen Autos wirst demnächst nach CO2 besteuert. Also dann ist nichts mehr, ne? Dann gibt's nur noch Elektroautos.
Da sprichst du ja den total Falschen an, ne?
Ich weiß. Ich wollte dir nur eine Chance geben, zu sagen, dass du ein Elektrosmart wärst.
Und ein Elektroroller. Also ich bin ja echt total elektrisch unterwegs. Aber auch muss ich mir dann immer die Diskussion anhören, ne? Wie so ein Akku erstellt wird und wie was für ein Raubbau an der Natur. Also letztendlich, wir wissen alle, es schwimmen überall Haare in der Suppe. Aber
ja,
die
klar.
Tendenz, glaube ich, aber ich glaube, die Tendenz ist richtig. Herbert.
Aber was eben auch, vielleicht den Satz noch, was eben auch herauszulesen ist, dass ja wirklich zum ersten Mal die jetzige Bundesregierung auch tatsächlich erkannt hat, dass man in diese Dinge investieren muss. Ob das die Digitalisierung ist oder aber auch alles, was mit Ökologie zu tun hat. Und das beruhigt einen schon,
meine das ich. Finde ich. Ich finde das auch ganz toll, ja. Und ich habe so eine Angst gehabt vor dieser Abwrackprämie oder Autokaufprämie. Also wirklich, das wäre das total falsche Zeichen gewesen. Und da bin ich auch ganz froh.
Aber da muss ich jetzt auch nochmal einen Satz zu sagen. Ich habe gestern Abend einen Kommentar eines Automobilvertreters, der die Automobilbranche vertritt, gehört, der sagt, dieses Programm ist ein Schlag ins Gesicht der Verbraucher. Wortwörtlich. Und es hat mich wirklich so aufgeregt, was ich sage, Interessenvertretung ist gut, aber ich denke, man muss auch im Grunde genommen irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Und die Automobilbranche hat ihr Dilemma doch selber verursacht.
Total.
Das muss man da eindeutig sagen. Und dann, vielleicht den Gimmick noch am Ende des Interviews, sagt er, aber eins Gutes hat es. Die Verbraucher können jetzt endlich Autos kaufen, weil klar ist, sie kriegen keine Prämie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, ich glaube aber schon, dass da in den letzten Wochen eine Zurückhaltung war, weil man sagt, naja, vielleicht gibt es ja auch eine Kaufprämie.
Ja, klar.
Darüber könnte ich jetzt auch noch Stunden diskutieren, weil ich finde diese Automobilindustrie, ich weiß, wie abhängig Deutschland von der Automobilindustrie ist, aber sie haben so viele Fehler gemacht und sie wurden von der Politik so bevorteilt, so viele Jahre. Es reicht dann irgendwann auch mal. Also, aber gut,
da könntest du einen eigenen Podcast drüber machen. Da könntest du auch sagen, die EG zumal, das ist auch ein interessantes Thema. 750 Milliarden, davon gehen dann 150 Milliarden nach Polen, wo alte Kohlekraftwerke mit subventioniert wird. Ich hoffe nicht, aber das ist die Befürchtung. Und das sind solche Themen, die uns umtreiben.
Ja.
Sind die 3% Mehrwertsteuer kleines Brötchen.
Es gibt aber noch andere Themen, die uns umtreiben. Und das würde ich gerne zum Schluss noch einmal besprechen, Herbert, wenn ich dich schon hier als Gast habe. Ob das jetzt die Katharina Ebner ist oder der Joe Weisbacher ist. Wir haben einige, die uns geschrieben haben über die Nur mal deutlich Facebook-Seite mit eventuell Fragen an dich. Und die alle jetzt zu fragen, wäre schwierig. Aber ich habe gesehen, dass die Bettina Friedrich ganz konkrete Fragen gestellt hat. Die würde ich gerne noch einmal aufnehmen, wenn ich darf, wenn du die letzten 5 Minuten für mich hast und für unsere Hörer hast.
Aber selbstverständlich. Ich habe ja heute meinen Freitag.
Ja, genau. Du sag mal, da geht es um das Thema Kurzarbeitergeld bei der Bettina. Und sie fragt Urlaub. Gleicher Anspruch oder weniger?
Also Kurzarbeit heißt auch weniger Urlaub. So sind die Überschriften der meisten Kommentare dazu. Eins ist aber auch klar, das Bundesarbeitsgericht, das ist ja die Entscheidungsebene, die sowas, wenn es nicht im Gesetz geregelt ist, letztlich entscheidet, hat dazu noch keine Entscheidung getroffen. Fachanwälte sagen ja grundsätzlich, wer nicht arbeitet, braucht auch keinen Erholungsurlaub. So kann man eben entsprechend das Ganze zusammenfassen. Das stimmt aber nicht. Wenn ich mal daran gedenke, in der Zeit des Mutterschutzes arbeite ich nicht, bekomme ich aber Urlaub dafür. In der Zeit der Krankheit arbeite ich nicht, sollte man zumindest nicht, und bekomme Urlaub. In Zeiten der Elternzeit, wenn man nicht aufpasst, du kennst da meine Hinweise, unbedingt darauf hinweisen, dass in Zeiten der Elternzeit der Jahresurlaub gekürzt wird, das muss man tatsächlich vereinbaren, bekommt man auch Urlaub. Also es gibt viele Beispiele, wo es anders ist. Deswegen, ich sage mal so, zum aktuellen Stand der Rechtswissenschaft und der nicht vorhandenen Bundesgerichtshofentscheidung kann man sagen, dass man den Urlaubsanspruch, da lege ich mich jetzt fest, entsprechend bei 100% Kurzarbeit anteilig um 100% für diese Zeit kürzen kann. Bei weniger Kurzarbeit, also Beispiel 50, man hätte in der Zeit, in dem Zeitraum normalerweise 5 Tage Urlaub, hätte man dann 2,5 Tage weniger Anspruch. Das kann man machen. Ich halte das nicht für gut, muss ich auch sagen. Wir würden das in unserem Unternehmen auch nicht machen, weil ich finde, dass zwar der Grundsatz stimmt, wenn man nicht arbeitet, braucht man keinen Urlaub, aber dass ich finde es für Mitarbeiter demotivierend, die vielleicht schon ihren Urlaub geplant haben und Urlaub ist das höchste Gut. Wir haben übrigens in unserem Unternehmen durchgängig in diesem Jahr den Urlaub um 2 Tage in 3 Stufen erhöht, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Kriterium auch, um Mitarbeiter, um die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen. Deswegen machen wir es nicht. Oder aber, und das ist jetzt vielleicht der Hinweis auf die ganz interessante Möglichkeit eben aktuell, zumindest bis zum 31.12. des Jahres, 1.500 Euro Corona-Prämie an die Mitarbeiter zu zahlen in Form von Bargeld oder von Sachleistungen. Und die sind im Grunde genommen, die sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Und jetzt kann man natürlich überlegen und sagen, ich rede mal mit meinen Mitarbeitern und sage, ich brauche dich. Das ist immer die Frage auch wieder, ich gehe wieder logisch an diese Sache ran, strukturell und sage, bin ich jetzt in einem Salon, wo ich darauf angewiesen bin, dass der Mitarbeiter da ist, dann werde ich mit ihm reden und sagen, sag mal, man könnte, das ist übrigens jetzt nicht fürs Protokoll, weil ich sage da gleich noch was dazu, sondern das ist so ein Tipp, den ich jetzt mal als Privatmann gebe, wenn ich sage, du verzichtest, wir kürzen den Urlaub und als Äquivalent zahle ich dir eine Corona-Prämie. Das darf man nur nicht so vertraglich regeln und das darf man auch wohl nirgends festschreiben, weil diese Corona-Prämie ja die Voraussetzung hat, auf jeden Fall als zusätzliche Leistung zu einem feststehenden Lohn oder zu einer feststehenden Prämie zu zahlen. Und deswegen muss man da sehr genau aufpassen. Aber in dem Falle wäre das ohne weiteres möglich, weil man sagt, der Rechtsanspruch besteht, dass man eben für die Zeit der Kurzarbeit den Urlaub kürzt, 4 Tage Urlaub gekürzt, für diese 4 Tage, um dem Mitarbeiter die Wertschätzung zu zeigen, bekommt er eben eine Corona-Prämie in Höhe von 500 oder wie auch immer das ausgerechnet wird, Prämie. Und ich finde, da hat der Mitarbeiter auch sehr viel von. Aber das muss man eben als Unternehmer entscheiden. Die beiden Möglichkeiten bestehen, um die Frage schnell zu beantworten. Ja, nach aktuellem Stand kann ich den Urlaub für die Zeit der Kurzarbeit kürzen, anteilmäßig. Nach aktuellem Stand kann ich 1.500 Euro netto zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Gehältern und Prämien zahlen. Punkt.
Aber die dürfen doch nicht genutzt werden, um zum Beispiel das Gehalt aufzustocken, oder doch?
Nein. Also, was heißt aufstocken? Das verstehe ich jetzt nicht.
Na, du hast jetzt noch Kurzarbeit, statt 40 Stunden arbeiten die Mitarbeiter 30 Stunden, kriegen also dann 25% Kurzarbeitergeld. Dadurch verlieren sie, was weiß ich, 100 oder 150 Euro netto. Und dann könntest du ja sagen, pass auf, diese 150 Euro, die zahle ich dir dann mit diesen 1.500 Euro aus, so dass du netto gleich bleibst. Aber ich glaube, also da gibt es sicher Formulierungen, wie das geht. Ja. Aber ich glaube, so richtig zum Aufstocken des Kurzarbeitergelds sind diese 1.500 Euro ja nicht gedacht.
Nein, überhaupt nicht. Das darf man auch gar nicht entsprechend in Verbindung bringen. Genau. Also entweder ich entscheide mich, das aufzustocken, was ich ja ohne weiteres machen kann. Wir konnten es nicht, muss ich auch dazu gestehen, ich hätte es gern gemacht. Natürlich fragen auch unsere Mitarbeiter, ich habe gehört, IKEA oder wer auch immer stockt auf 100% auf. Ja, die haben eben entsprechend die Kriegskasse gehabt, die wir nicht hatten. Ich glaube, das ist aber auch kein Einzelfall bei Dietz Coiffeur, dass man eben die Kriegskasse nicht so voll hat, dass man ohne Umsätze entsprechend das Kurzarbeitergeld aufstocken kann. Und von daher, denke ich, ist es eine gute Möglichkeit, eben zumindest nochmal, wenn man die Möglichkeit finanziell hat, über eine völlig separate Regelung, das müsste man möglichst, ich sag mal, rechtssicher nur einen Satz schreiben, dass eben aufgrund der erhöhten Ansprüche in der Corona-Pandemie der Mitarbeiter eine Prämie in Höhe von XY als Corona-Prämie steuer- und sozialversicherungsfrei erhält. Das geht, aber alles andere muss weg. Und genau. Zusätzlicher Arbeitslohn, das ist sozusagen die Definition auch des Bundesfinanzhofs, wenn ich das gerade nochmal sagen darf, wenn dieser verwendungs- bzw. zweckgebunden neben dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Und da sagt man eben in der Auslegung zweckgebunden, ja, zweckgebunden, weil eben der Mitarbeiter in diesen Zeiten einer erhöhten Belastung unterliegt. Das ist der Zweck dieser Prämie. Und die kann dann gezahlt werden. Und wer es kann, sollte das wirklich nutzen.
Ja. Hier sind noch mehrere Fragen aufgetaucht. Ich packe nur noch eine letzte raus. Ja. Was ist bei Mitarbeitern, die jetzt in dieser Lockdown-Phase eine Probezeit hatten? Verlängert sich diese automatisch gesetzlich um einen Monat?
Nein, die Probezeit ist ja maximal auf 6 Monate entsprechend festgelegt und die verlängert sich nicht, nein.
Okay.
Warum sollte sie sich auch verlängern? Ja, das ist... Aber gut, die Frage ist da, aber 6 Monate Probezeit ist die Maximalprobezeit und wir empfehlen ja auch immer, die Probezeit wirklich abzuschließen, weil man dort die Möglichkeit eben hat, entsprechend auch mit einer kürzeren Kündigungsfrist sich wieder von dem Mitarbeiter zu trennen und eben auch noch kein Kündigungsschutz besteht.
Herbert, dass du die Zeit heute Vormittag gefunden hast, finde ich ganz großartig. Sag mal, welches Lied darf ich denn für dich auf unsere Spotify-Playlist packen?
Oh Gott, du weißt, ich höre ja ganz gerne Podcast und. Also Musik spielt in meinem Leben nicht so eine ganz besondere Rolle.
Keine zentrale Rolle. Vielleicht hast
keine
du noch
zentrale Rolle. Also ich sag mal, ich bin ja mit Jimi Hendrix, mit Beatles und Rolling Stones groß geworden. Ne? Also ich bin ja nicht mehr so das jüngste Baujahr. Und später kam dann, ich muss es ja gestehen, so eher Beethoven, Mozart und Haydn und solche Dinge, die mich runtergeholt haben und die ich sehr gerne auch heute noch höre. Aber ich habe eine Verbindung mit einem Titel, das ist was ganz Besonderes. Und zwar habe ich ja mal, jetzt muss ich das mal so ganz kurz sagen, bin ins Friseurhandwerk gekommen, weil ich in meiner Studienzeit als Haarmodel gearbeitet habe.
Was du auch heute noch könntest und glaube ich auch tust.
Nein, heute mache ich das nicht mehr. Heute gehe ich dem ernsthaften Gewerbe nach. Nein. Unter anderem habe ich eben auch mehrere Tourneen gefahren mit Vella. Damals gab es noch Riesenbusse, die vollgemacht worden sind mit 20 Modellen und 5 Akteuren. Da wurden ganze Hallen, wir waren auch mal in Hamburg in der großen Halle im Kongresscenter, da waren Tausende von Menschen. Und dann bin ich mit einem ganz netten Kollegen da über die Bühne gelaufen. Und unsere Eröffnungsmusik über die 3 Jahre, wo ich das gemacht habe, war Eye of the Tiger. Ne?
Oh.
Und immer, ja, ich weiß, schrecklich, aber ja, und dieses Lied, und ob du es glaubst oder nicht, es wird immer noch gespielt, ja, und wenn ich es höre, du wirst es nachsehen, dann denke ich, gar nicht oft an die Vergangenheit, ja, aber dann denke ich echt an die Vergangenheit, Mensch, das war doch geil, wie du mit Mini Plea war damals zu der Zeit auf die Bühne gestürzt bist und hast zu dieser Musik deine Beine geschwungen. Also das
war nicht auch Rocky? Eye of the Tiger? War das nicht auch der Rocky-Film?
Ja, genau, ja, Rocky 4 oder irgend sowas.
Ja, ja, genau.
Also das, ja, also deswegen quäle ich dich jetzt damit. Ich selber höre gerade, wenn ich schon mal Musik höre auf Spotify, die 50 großen, also 50 Great Female von die 50 besten Female Voices oder wie es heißt, die sind einfach klasse. Ja, da sind so 50 Titel von den größten Sängerinnen überhaupt.
Okay.
Und die pushen einen so ein bisschen auf. Aber den Titel wünsche ich mir jetzt.
Der kommt auf die Liste. Und du weißt ja, wo ich ein Jahr gelebt habe, nämlich in Philadelphia. Und welches ist die Stadt von Rocky Balboa? Es ist Philadelphia. Also wenn du in Philadelphia, lebst, dann ist Eye of the Tiger natürlich dein Heimatsong.
Okay.
Und deswegen packe ich ihn natürlich sehr gerne darauf. Herbert, vielen Dank.
Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht. So, ab und zu hat hier mein Hund so ein bisschen Unruhe gestiftet, aber ich hoffe, es wird nicht ganz so.
Im Hintergrund ist bei mir auch die Tür mal auf und zu gegangen und da kam nochmal jemand rein. Aber das ist doch live, ne?
Und dass das, wir beide uns immer schon seit Jahren so ein bisschen käppeln, ich denke, das ist ja auch so ein bisschen rausgekommen.
Habe ich nicht mitbekommen. Nur weil ich noch nicht genau weiß, ob ich das mit den 3% mache und du bist da schon weiter, du bist da klarer, du sagst, natürlich machst du das. Das ist ja in Ordnung. Aber das ist ja auch, ich bin ja auch mein erster Hörer bei diesem Podcast und ich will ja auch inspiriert werden und ein bisschen lernen und du hast mir da schon jetzt die Möglichkeit gegeben, nochmal neu drüber nachzudenken.
Ja, und dann hat es sich ja gelohnt.
Ja, und da hat es sich schon für mich auch gelohnt, genau.
Na prima. Herr, dann vielen Dank für die Einladung. Freue mich nochmal wiederzukommen.
Ja, du bist sehr gerne erneut eingeladen. Grüß Steffi schön und dir und euch ein schönes Wochenende.
Ciao, ciao.
Tschüss. Und dann ist da ja noch diese Sache mit der Zerstörung der Presse. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Rezo hat ein neues Video veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal. Rezo, das ist dieser YouTuber mit blauen Haaren, der sehr bekannt geworden ist, als er vor der letzten Bundestagswahl ein Video ins Netz gestellt hat mit dem Titel Zerstörung der CDU. Und auch wenn dieser Titel natürlich wahnsinnig brutal klingt, so muss man sagen, war das gar kein krawalliges Video, sondern da saß ein junger, engagierter YouTuber vor seinem Rechner und hat mit ganz vielen Quellenangaben bewiesen, dass das, was die CDU sagt in Interviews und in Talkshows und das, was nachher aber umgesetzt wird in Gesetzen, dass das sehr oft zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und auch wenn ich nicht mit jeder Aussage in dem damaligen Video mit Rezo konform gehe und nicht alles gut fand, so fand ich dieses Video insgesamt aber super wertvoll. Und es wurde ja viele Millionen Mal angeklickt. Rezo kam dann auch in die sogenannten Massenmedien, wurde dadurch auf einmal bekannter. Und ich finde, der Typ hat echt was zu sagen. Und der hat jetzt in diesen Tagen ein neues Video ins Netz gestellt und analog zum Die Zerstörung der CDU heißt das jetzt die Zerstörung der Presse. Und genauso wenig wie er die CDU zerstören will, will er natürlich auch die Presse zerstören. Geht ja auch gar nicht, ist ja auch Quatsch. Aber wer sich von diesem Titel abschrecken lässt, der begeht echt einen Fehler. Weil dieses Video ist auch wieder großartig geworden. Er geht darauf ein, warum so viele Verschwörungstheorien in den letzten Wochen auf einmal in diese Massenmedien gekommen sind. Und wie die Massenmedien versuchen, Meinung zu manipulieren. Und er belegt das alles wieder mit dutzendfach, mit hundertfachen Quellen. Und auch wenn dieses Video erneut eine gute Stunde lang ist, so muss ich sagen, verging für mich die Zeit wie im Flug. Und ich finde, der Typ hat wirklich was zu sagen. Ich finde das wirklich wichtig. Und deswegen lege ich dieses Video euch allen jetzt ans Herz. Ihr findet den Link natürlich hier in den Shownotes und auch wenn ihr mit YouTube nichts anfangen könnt, mit Bloggern nichts anfangen könnt, mit dem Rezo nichts anfangen könnt, wenn ihr das eigentlich ablehnt, so möchte ich euch bitten, guckt euch die ersten, ich sag mal gut 10 Minuten mal an. Strengt euch an, gebt euch diese ersten 10 Minuten und wenn ihr auch nach 10 Minuten immer noch sagt und denkt, nee, also ist ja nicht auszuhalten, das finde ich ja ganz schrecklich und ganz furchtbar, ja okay, dann schaltet aus. Aber ich bin mir super sicher, dass die meisten von euch, wenn sie einmal sich dran gesetzt haben und dem mal ein paar Minuten zuhören, dass ihr dann dran bleibt und dass ihr dann bis zum Schluss dran bleibt und dass ihr dann auch zu dem Ergebnis kommt, okay, nicht alles, was jetzt hier gesagt worden ist, kann ich 1:1 unterschreiben, aber hier sind sehr viele Inhalte drin, die wichtig sind, dass man sie mal sagt und dass man sich mal mit denen beschäftigt. Und deswegen bin ich total dankbar, dass Rezo erneut so ein großartiges Video ins Netz gestellt hat. Guckt es euch an. Und mit diesem Tipp verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über Feedback freue ich mich natürlich. Nutzt dazu am besten die Kommentarfunktion auf der Nummer deutlich Facebook-Seite. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns an einem der nächsten Freitage wieder. Vielen Dank und tschüss aus Hamburg.